Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Heute an meiner Seite der gute Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo Daniel.
Ja, und wir haben uns direkt mal ein passendes Thema rausgesucht. Es gab auch so ein paar Nutzerkommentare in der Vergangenheit und ein Nutzerkommentar hat es auch so ein bisschen zu dem Thema geführt. Heute soll es so ein bisschen um Glasfaser gehen. Welche Problemstellung gibt es da? Aber vielleicht mal zunächst die Frage, wie definiert man eigentlich Glasfaser? Also was ist Glasfaser? Vielleicht auch gerade im Unterschied zu DSL. Welche Technik steckt dahinter?
Also die Glasfaser, um deine Frage jetzt gemein zu beantworten, die Glasfaser ist erstmal nur ein Kabel, wo eine Glasfaser drin ist. Wir reden über Glasfaseranschlüsse und das meint, der Fachbegriff ist Fiber to the Building oder Fiber to the Home, FTTH, FTTB. Das sind Anschlüsse, die nicht mehr über die Kupferleitung der Deutschen Telekom realisiert werden, sondern wo der Anbieter mir wirklich eine Glasfaserkabel bis in meinen Keller oder sogar bis in meine Wohnung gelegt hat, was eben den Vorteil hat, dass es sehr viel schneller ist als eine DSL- oder VDSL-Leitung.
Okay, jetzt haben wir es schon so ein bisschen auch gedröselt. Gibt es da Unterschiede in der Verlegungstechnik, sage ich mal? Also normal Kupferdraht liegt ja eigentlich bei den meisten so zu Hause. Was ist da der Unterschied bei Glasfaseranschlüssen? Worauf muss ich da achten? Gibt es da irgendwie bauliche Unterschiede?
Ja, einen ganz großen. Die meisten Leute werden diesen Anschluss einfach nicht haben, weil er gerade erst wirklich am Start ist quasi. Also es haben in Deutschland momentan technisch 2,1 Millionen Haushalte die Chance, überhaupt einen Glasfaseranschluss zu kriegen. Nutzen tun ihn deutlich weniger Leute, nämlich nur 25% von diesen 2,1 Millionen. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze so zögerlich vonstatten geht. Sprich, um einen Glasfaseranschluss buchen zu können, muss ich erstmal einen Anbieter haben, der mir den Bagger vor die Tür gefahren hat und meine komplette Straße einmal aufgebaggert hat, ein Glasfaserkabel reingeschmissen hat und dieses Glasfaserkabel auch durch meinen Garten oder durch einen Bürgersteig vor meiner Haustür gegraben hat, bis mindestens in mein Haus rein. Und dann sprechen wir von einem Glasfaseranschluss. Und das ist eben auch das Problem, was die Kosten und die Machbarkeit angeht. Es müsste ganz Deutschland einmal aufgegraben werden, um eine neue Kabelinfrastruktur zu verlegen.
Und das macht dann vielleicht Sinn bei Neubaugebieten oder gibt es da irgendwie so Regeln, wo man da sagen könnte, das macht da besonders viel Sinn? Oder ich glaube, wenn ich das im richtigen Hinterkopf habe, ist es also so ein bisschen in abgelegenen Gegenden eher zum Einsatz kommt?
Ja, du hast in beiden Fällen recht. Also Neubaugebiete ist in der Tat jetzt vorgesehen durch verschiedene Gesetzesgebungen, dass wirkliche Neubaugebiete direkt mit einer Glasfaser erschlossen werden, weil alles andere einfach keinen Sinn mehr macht. Man verlegt heute keine Kupferleitung mehr, das ist überholt, das Thema. Ansonsten hast du recht, im ländlichen Gebiet wird heute sehr viel Glasfaser ausgebaut, statt diese Zwischenlösung VDSL, VDSL Vectoring zu machen, weil man kurz oder lang mit dem Glasfaser bis zum Kunden muss. Und im ländlichen Bereich hast du mit VDSL auch noch das Problem, dass der Kabelverzweiger, in dem dann VDSL realisiert wird und die Kupferstrecke, die es dann noch zu mir gibt, unter Umständen trotzdem viel zu lang ist und man dann entweder zusätzliche Kabelverzweiger und zusätzliches Glasfaser bis zu diesem Kabelverzweiger legen muss oder man gibt eben gleich ein bisschen mehr Geld aus und dann ist das Glasfaser bis zum Haus verlegt. Und es sind in der Tat wirklich momentan, das sehen wir beispielsweise bei dem Anbieter Deutsche Glasfaser, der sehr viel in Nordrhein-Westfalen unter anderem aktiv ist, es sind vor allem ländliche Gebiete, kleinere Städte, kleinere Dörfer, wo es momentan Vorvermarktungsprozesse gibt und wo dann eben hoffentlich Glasfasernetze ausgebaut werden.
Willst du so ein bisschen was mal zu dem Prozess sagen? Also wenn ich jetzt beispielsweise in so ein Neubaugebiet ziehe oder wenn ich zum Beispiel jetzt vielleicht ein bestehendes Wohnung habe oder Haus, wie ich sozusagen zu einem Glasfaseranbieter komme, wenn er in meiner Region verfügbar ist?
Ja, beim Neubaugebiet ist es relativ schwierig, da hast du keinen Einfluss drauf, was da überhaupt passiert. Du hast auch generell keinen Einfluss drauf, welcher Anbieter jetzt bei dir erstmal ausbaut. Neubaugebiete, soweit mir bekannt ist, werden einfach ausgeschrieben und dann gibt's halt den Anbieter XY, der da technisch ausbaut. Wer technisch ausbaut, muss am Ende nicht unbedingt der Dienstleister sein, das ist auch noch wieder relativ kompliziert. Was die Bestandsversorgung angeht, ist es wieder ein bisschen anders. Da entschließt sich dann irgendein Anbieter, ich habe eben schon die Deutsche Glasfaser genannt, die guckt sich verschiedene Orte aus, die gut in ihr Portfolio passen, wo sie sagt, okay, da gibt es einen Bedarf an schnellen Breitbandleitungen, da ist bisher relativ wenig mit DSL und VDSL. Den Ort können wir auch relativ günstig an unser Backbone-Netz anbinden. Das ist auch immer noch so ein Thema. Wie kommt das Internetsignal am Ende weg aus dem Ort? Also da muss irgendwo schon eine große Glasfasertrasse in der Nähe sein, sonst wird es auch wieder zu teuer. Wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, dann machen es viele Anbieter heute so, dass die in eine sogenannte Vorvermarktung gehen. Das heißt, die machen Marketing in dem Ort, sagen, Leute, wir wollen euch mit dem Glasfasernetz versorgen, aber das können wir nur, wenn entsprechend viele Kunden von euch wirklich auch Kunden bei uns werden und sich der Ausbau für uns lohnt. Da wird dann eine Quote definiert, meistens das 40, manchmal 50, 60, 70% Anschlussquote. Und nur wenn die erreicht ist, dann wird auch wirklich ausgebaut.
Okay, und in diesem Fall muss ich da als Kunde irgendwelche Kosten für diesen Ausbau tragen oder wird das alles komplett durch den Anbieter realisiert und übernommen?
Kann ich pauschal nicht beantworten. Das, was wir sehen, ist, dass die allermeisten Anbieter im Rahmen von diesen Vorvermarktungen entweder ein stark reduziertes Anschlussentgelt verlangen, also beispielsweise 100 Euro, oder gleich sagen, der Anschluss und die Grabearbeiten, die wir machen müssen, die sind kostenlos. Dann sollte man aus meiner Sicht auch unbedingt an dieser ganzen Geschichte teilnehmen. Denn wenn ich mich erst in ein, zwei Jahren dann entschließe, an diesem Glasfasernetz Kunde werden zu wollen, dann wird es richtig teuer. In der Regel sind das dann 700, 800 Euro, vielleicht sogar 1000 Euro, habe ich auch schon gesehen in Preislisten, die die Anbieter dann verlangen, weil sie dann nochmal wieder mit dem Bagger extra für dich vorbeikommen müssen, extra den Bagger runterfahren, graben, dich anschließen. Das ist viel, viel teurer, als wenn sie es in einem Rutsch wegmachen. Und was in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist zu wissen, wenn ich Mieter irgendwo bin, habe ich erstmal noch ein Problem, weil diese Genehmigung, dass das Glasfaserkabel in mein Haus darf, die muss der Hauseigentümer unterschreiben. Und das ist auch oft ein Problem, was ich so aus kleineren Wohneinheiten mitbekomme, wo so 4, 5 Parteien in einem Haus wohnen, wo sich dann der Eigentümer ein bisschen querstellt und sagt, nee, hier wird doch nicht noch ein Loch in meine Wand gebohrt. Da muss man wirklich gute Überzeugungsarbeit leisten. Und eine Gefahr besteht da aber nicht für das Haus. Also es sind erprobte Prozesse und man muss halt nur den Vermieter überzeugen, dass das Ganze gemacht wird.
Habe ich da nicht vielleicht auch das Problem? Ich bin jetzt beispielsweise DSL-Kunde und möchte jetzt zum Beispiel zu einem Glasfaseranbieter wechseln. Du hast ja gerade den Prozess so ein bisschen beschrieben. Muss ich da sozusagen den Vertrag, der jetzt noch nicht ausläuft, muss ich den dann weiter bezahlen für meinen DSL-Vertrag und kann dann nicht direkt rüber wechseln? Oder gibt es irgendwie schon Prozesse, dass irgendwie der neue Anbieter zum Beispiel die Übergangskosten übernimmt oder so, dass ich nicht zwei Verträge laufen habe?
Es ist bei Glasfaser ja so, wenn ich heute irgendwo den Vermarkter sehe oder mitbekomme, in meinem Ort wird Glasfaser ausgebaut, dann wechsle ich ja nicht direkt morgen den Anschluss. Erstmal läuft diese Vorvermarktungsgeschichte in der Regel mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate. Manchmal wird sie auch nochmal verlängert, wenn die Quote fast erfüllt wurde, aber nicht komplett erfüllt wurde. Also die Anbieter kommen den Kunden da auch entgegen oder den Orten. Dann muss das Ganze erstmal noch gebaut werden. Da muss ich irgendwann angeschlossen werden. Also es dauert erstmal ein halbes Jahr bis Jahr, bis der Anschluss am Ende wirklich liegt. Und ja, es kann dann auch das Problem geben, dass du zwei Anschlüsse gleichzeitig hast oder dass der Vertrag noch nicht ausgelaufen ist. Da kommt dir aber oft auch der Glasfaseranbieter entgegen und sagt, okay, du hast erst in 3 Monaten die Möglichkeit zu wechseln, weil du noch vertraglich gebunden bist. Ist vollkommen in Ordnung, aber du hast dich halt entschieden, schon danach zu uns zu wechseln. Das läuft in der Regel.
Okay, das klingt doch alles schon mal sehr positiv. Wir hatten schon so ein bisschen die Schattenseiten beleuchtet, eben, dass es sozusagen nicht so viel genutzt wird, aus verschiedenen Gründen. Willst du da vielleicht nochmal ein, zwei Gründe mehr aufführen, die dir so einfallen, wieso Glasfaser jetzt noch nicht so in der Breitnutzung genutzt wird?
Ja, was mir die Anbieter immer sagen, ist, dass die Kunden die hohen Datenraten gar nicht nachfragen. Also hohe Datenraten heißt, alles jenseits von 100 Mbit ist die Nachfrage relativ gering. Das trifft jetzt vielleicht nicht gerade auf uns zu, das trifft vielleicht auch nicht auf euch zu, die ihr gerade hört. Von euch kriegen wir immer wieder die E-Mail oder E-Mails, ich hätte gerne die 100 Mbit oder ich hätte auch gerne Gigabit. Aber auf die große, breite Masse da draußen trifft das halt nicht zu. Denen reicht der DSL-Anschluss, mit dem sie ihre E-Mails abrufen können. Das Ganze ändert sich jetzt vielleicht so ein bisschen durch Amazon Prime, durch Netflix, durch Sky On Demand, also sprich diese ganzen Video-on-Demand-Dienste. Wenn dann noch Ultra HD 4K kommt, dann habe ich hohe Datenraten, die ich brauche im Downstream. Also das sind pro Stream mal eben locker 30 bis 50 Mbit bei 4K, die da am Ende übertragen werden. Und wenn ich dann vielleicht auch noch Kinder im Haus habe, die das auch noch in ihren Zimmern nutzen, dann brauche ich halt wirklich die Datenraten. Das wird kommen. Es war jetzt die vergangenen Jahre halt, dass die Kunden gesagt haben, nö, ich habe meine 16 Mbit, das reicht mir. Warum soll ich 10 Euro mehr im Monat zahlen? Und entsprechend sagen die Anbieter dann entsprechend auch, nee, dann lohnt sich für uns auch kein Ausbau. Ein Vorteil ist es, wenn der Anbieter, der vor Ort ausbaut, schon viele DSL-Kunden auch hat. Das ist allerdings gerade im ländlichen Bereich nicht der Fall. Die Stadtwerke haben da manchmal ein Problem oder stadtwerksnahe Unternehmen, beispielsweise die Mnet in München oder Net Cologne in Köln, die können eben DSL-Kunden, die sie bisher über das Telekom-Netz abgewickelt haben, dann auch auf ihr Glasfasernetz umziehen, sparen sich so die Miete der Telekom und können so ein bisschen ihr Netz amortisieren.
Okay, wollen wir vielleicht noch so ein bisschen Unterschiede ziehen, also zwischen zum Beispiel klassischen DSL-Anbietern und Glasfaseranbietern? Da würde mir zum Beispiel jetzt einfallen, du hast ja schon vorher so ein bisschen angesprochen, eher so in ländlichen Gebieten wird Glasfaser genutzt. Gibt es da eigentlich jetzt auch so komplette große Strukturen, die national aufgestellt sind? Ich denke jetzt mal da an vielleicht Vodafone oder die Telekom, die ja schon ein riesiges DSL-Netz irgendwo haben und Kabelnetz. Und bei Glasfaser ist es da auch ähnlich so, dass es so einen nationalen Anbieter gibt, der sozusagen flächendeckend irgendwie Anschlüsse anbietet, oder?
Diesmal kriegst du eine ganz klare Antwort von mir. Nein, gibt es nicht. Es ist ganz verschieden. Die Deutsche Telekom beispielsweise, kennen wir als große bundesweite Marke, bietet auch bundesweit echte Glasfaseranschlüsse an. Glaubt man nicht, macht sie trotzdem. Baut da allerdings nicht mehr wirklich aus. Also Neubaugebiete, die ich eben angesprochen habe, die vielleicht noch, aber ansonsten konzentriert sie sich momentan sehr auf VDSL Vectoring. Man geht so von 400 bis 500.000 Haushalten aus, die Deutsche Telekom mit Glasfaser versorgt, technisch zumindest. Ansonsten konzentriert sich das ganze Geschäft sehr auf lokale Unternehmen, will sagen Stadtwerke oder eben die angesprochenen stadtwerksnahen Unternehmen wie die Mnet in München. Es sind oft Zweckverbände, die sich gegründet haben, die sich aus Kommunen und lokalen Versorgern etc. pp. Zusammensetzen, die zumindest das technische Netz ausbauen, sprich das Glasfaser verlegen, sich um die technischen Komponenten kümmern, aber am Ende nicht als Provider gegenüber dem Kunden auftreten. Das ist dann wieder jemand anderes, weil sie das Netz beispielsweise für 20, 30 Jahre verpachtet haben an einen Internetprovider. Das gibt es auch, das Modell. Und dann gibt es noch das Modell, dass wirklich Privatleute auf Anbieter zugehen und sagen, wir wissen, ihr seid hier in der Nähe, ihr habt ein Glasfasernetz in der Nähe. Ja, es lohnt sich nicht für uns, 20 Leute das Netz auszubauen. Was ist denn, wenn wir selber die Schippe in die Hand nehmen und wenn man da an die richtigen Leute bei den Internetprovidern gerät und selber wirklich auch die Schaufel in die Hand nimmt und das Glasfaserkabel verlegt? Auch da gibt es in der Praxis schon Fälle, wo es funktioniert hat.
Okay, gehen wir vielleicht jetzt kurz nur auf die Leserpost ein. Das wäre vielleicht ganz cool. Christian Brügging schreibt uns, dass er sozusagen ein VDSL bzw. Glasfaser beispielsweise über 1&1 bestellen möchte. Inwiefern siehst du da Möglichkeiten, dass man sozusagen so eine Leistung sich über einen Drittanbieter dann einkaufen kann oder einholen kann als Kunde?
Ja, also momentan ist es wirklich weitgehend so, dass wer das Glasfaser verlegt, es dem Kunden auch anbietet oder wie gesagt an einem Provider das Netz verpachtet hat und der bietet dem Kunden das Netz an. Sprich eine 1&1, die in sehr, sehr weiten Teilen ein reiner Reseller ist, also nur Leistungen einkauft und wieder verkauft unter eigener Marke, so viel zum Thema das beste Netz übrigens, die wird so schnell wahrscheinlich kein Glasfaser anbieten, auch wenn sie technisch die Möglichkeit hätte. Es gibt auch bei Glasfaser die Möglichkeit, dass ein Provider die Leistung einkauft. Macht in der Praxis aber kaum einer. Eine der wenigen Ausnahmen ist Easybell beispielsweise, die vermarkten Glasfaserleitungen, die sie nicht selber verlegt haben. Beispielsweise hier in Berlin-Gropiusstadt, aber auch in Nordrhein-Westfalen wollen sie damit anfangen. Aber im Großen und Ganzen ist den Providern das, glaube ich, auch zu viel Stückwerk. Weil du musst dir vorstellen, eine 1&1 macht einen auf günstige Tarife und möchte für den Kunden ja einfach ein günstiger Anbieter sein und alles soll vernünftig funktionieren. Ob es das tut, steht auf dem anderen Blatt. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Provider, der bundesweit agiert, mit diesen ganzen lokalen, kleinen Stadtwerken, Zweckverbänden und so weiter kooperieren muss. Du musst jeweils eigene Verträge aufsetzen, du musst die Prozesse müssen angepasst werden. Das ist alles relativ kompliziert. Es gibt schon eine Zwischenebene, es gibt Provider, die sich dazwischen gesetzt haben, die genau diese Arbeit übernehmen in Richtung der Stadtwerke. Und auf der anderen Seite großen Providern wie 1&1 und Konsorten die Leistung anbieten. Wird aber auch noch nicht wirklich genutzt. Perspektivisch wird das kommen. der Technikchef oder was, der Deutschlandchef der Deutschen Telekom hat mir auch schon gesagt, ja, auch wir werden künftig Glasfaserleistungen bei anderen Netzbetreibern, beispielsweise eben bei Stadtwerken, einkaufen. Wann das kommt, ob das dieses Jahr kommt, ob das vor 2020 kommt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ja, das war doch schon mal so ein guter Ausblick. Würdest du jetzt tatsächlich sagen, dass es vielleicht irgendwann dann die Möglichkeit gibt, dass wir so ein nationales Glasfasernetz sehen? Also, dass es wirklich eine breitere Verfügbarkeit gibt, eine breitere Akzeptanz bei der Bevölkerung? Oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, das ist wahrscheinlich eher nicht so wahrscheinlich?
Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann demnächst eben zumindest bundesweite Provider gibt, die an die ich dann rantreten kann und sagen kann, ich ziehe jetzt um nach XY und habt ihr da Glasfaser oder könnt ihr da Glasfaser anbieten? Und der nationale Provider sagt dann, ja, kein Problem, du kannst deinen Glasfaseranschluss auch in dem Ort nutzen. Das ist eben heute nicht der Fall. Das wird mit Sicherheit irgendwann kommen. Das bundesweite Netz wird es hoffentlich, sage ich mal, nicht geben, weil dann haben wir wieder ein Monopol. Dann gibt es nur noch einen Anbieter und das ist genau das, was wir als Kunden und als wettbewerbsfreundliches Portal, sage ich mal, eigentlich nicht wollen. Es ist wiederum das, was die Deutsche Telekom momentan möchte, ja, aber es wird kein nationales Netz geben. Es wird vielleicht die eine oder andere Übernahme geben. Es wird, wie gesagt, auch so eine Zwischenebene im Wholesale Wholebuy-Bereich geben, also zwischen den Providern, sodass ich als Kunde am Ende mich wirklich mit ein paar bundesweiten Providern auseinandersetzen kann oder eben direkt zu dem technischen Anbieter vor Ort gehen kann.
Ja, ich fand, das war schon mal ein ganz guter, runder Überblick. Vielen Dank schon mal, Thorsten, dafür. Gehen wir auch einfach so ein bisschen in die Feedback-Sektion über.
Vielleicht ja, eins möchte ich noch sagen dazu. Wenn bei euch wirklich ansteht, dass Glasfasernetze ausgebaut werden, nutzt die Chance. Es kommt so schnell dann nicht wieder, wenn bei euch jemand die Vorvermarktung startet vor Ort, nutzt die Chance, guckt euch die Konditionen an und wenn es 5 oder 10 Euro im Monat mehr kostet, gönnt sie euch bitte.
Ja, das war schon ein schöner Tipp zum Abschluss. Thorsten, Feedback-Sektion. Ja, ein Kommentar von dir, ein Kommentar von mir vorgelesen. Kurz ein bisschen Rezension auf iTunes. Also wir haben jetzt ja seit kurzem die Möglichkeit, euch den Feed bei iTunes anzubieten. Da könnt ihr uns gerne eben abonnieren und uns auch Rezension hinterlassen. So geschehen eben jetzt in der Vergangenheit. Da möchte ich euch kurz mal einen Überblick geben. Möchtest du vorlesen?
Nee.
Okay. Okay, ich lese mal den Kommentar von Andy210779 vor. Als einen besonderen Nachteil der NGN-Einführung, Faxverbindungen via Call-by-Call ins Ausland sind mangels der technischen Leistung der Zwangs-IP-Telefonie fast nicht mehr problemlos möglich. Auch zu Zeiten von Flatrates und Fax-Aussterben bedeutend. Okay, also es ging so ein bisschen darum, dass wir in der letzten Episode so ein bisschen Ausblick gegeben haben, was passiert alles 2016. Und da war auch die All-IP-Migration eben ein Thema. Und dazu eben der Kommentar. Ich denke mal, würdest du dich da anschließen oder wie siehst du das? Hat er damit recht? Oder?
Mir fehlt da ehrlich gesagt ein bisschen die praktische Erfahrung. Ich habe zwar auch ein NGN zu Hause, allerdings auf Kabelbasis, habe auch noch ein Faxgerät zu Hause. Ja, ich bin Kind der 80er, sprich auch noch ein Fax. Ich hatte bisher keine Probleme. Ich höre es eher von meinen Eltern, dass wenn die über Call-by-Call, über eine klassische Telefonleitung faxen, dass es da häufig Probleme gibt. Das sind auch Probleme, die uns bekannt sind. NGN, Fax ins Ausland von der Telekom, muss ich sagen, fehlt mir die praktische Erfahrung. Kann ich mir fast nicht vorstellen, warum es ein Unterschied sein soll, dass ich ins Ausland faxe oder ob ich innerhalb Deutschlands faxe, weil das, was sich ändert durch eine NGN-Umstellung, ist diese letzte Meile, also sprich diese Kupferleitung, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die wird eben anders beschaltet. Alles dahinter, alles ab der Vermittlungsstelle ist heute eh schon auf NGN-Basis, also da ändert sich eigentlich nichts.
Okay, super. Zweiter Kommentar geht an dich.
Ja, lese ich einfach mal vor. Ist vom der Micha 1908. Der schreibt, finde ich sehr schön, dass ihn dieser Podcast seit Jahren mal wieder dazu bewegt hat, die Podcast-App unter iOS zu nutzen. Sehr schön, gefällt mir. Ihm gefällt der Podcast sehr gut, unterhaltsam und erfrischend und unsere kleinen eingestreuten Übertreibungen, um ein Thema zu veranschaulichen, findet er persönlich am besten. Ich weiß gar nicht, was er damit meint. Nee, aber Spaß beiseite. Wir machen das hier frei von der Leber weg. Wir setzen uns, wann haben wir uns eben hingesetzt? 5 Minuten vor der Produktion, glaube ich, haben kurz drüber gesprochen, was wir inhaltlich reinnehmen und dann reden wir hier frei von der Leber weg. Also wir haben kein Skript oder irgendwas und wenn ihr den Fragenzettel vom Daniel hier sehen würdet, würdet ihr hinten rüberfallen. Vielleicht kannst du das ja mal in die begleitende News einbinden, diesen Zettel. Wie wäre das?
Okay, habe ich jetzt nicht gehört, aber alles klar. Nee, vielen Dank. Freuen wir uns natürlich weiterhin gerne Feedback schicken an podcast@helltarif.de. Ist natürlich unsere E-Mail-Adresse für die Leute, die jetzt nicht bei iTunes sind. iTunes-Rezension hinterlassen.
Ja, oder bei uns im Forum kommentieren. Da freuen wir uns auch über Kommentare.
Genau, es sind viele Quellen, viele Möglichkeiten. Alles also offen.
Helltarif.de/podcast.
Genau, ist auch eine wichtige Adresse tatsächlich. Ich freue mich, bis in 14 Tagen wieder vielleicht mich mit dir oder dem Daniel Molender zu unterhalten.
Schau mal, wer Lust hat, mit dir zu reden.
Ja, vielleicht auch beide. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Macht's gut. Bis bald. Und ja, alles Weitere dann auf helltarif.de.
Jo, bis dann. Tschö.
Tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.